Ich möchte uns einen Text lesen. Den haben vielleicht viele schon mal irgendwie gelesen. Man kann ihn in unterschiedlicher Form an unterschiedlichen Stellen finden. Im Internet oder wo auch immer. Meiner Ansicht nach stimmt gar nicht alles davon haargenau. Ich habe sogar schon einiges weggelassen. Aber beim Lesen kann man doch Entdeckungen über unsere Zeit und über unsere Art zu leben machen. Deshalb möchte ich uns damit auf unser Thema heute einstimmen. Es ist das Paradoxe in diesem Zeitalter, in dem wir leben. Wir besitzen mehr, aber haben weniger. Wir kaufen mehr und genießen weniger. Wir haben größere Gebäude, aber kleinere Herzen. Wir haben größere Wohnungen, aber kleinere Familien. Mehr Bequemlichkeiten, aber weniger Zeit. Wir haben mehr Titel, aber weniger Vernunft. Mehr Wissen, aber weniger Urteilsvermögen. Mehr Experten, aber mehr Probleme. Bessere Gesundheitsvorsorge, aber weniger Wohlbefinden. Wir konsumieren gedankenlos und lachen zu wenig. Wir fahren schnell und werden schnell ärgerlich. Wir gehen spät ins Bett und stehen müde auf. Wir lesen wenig und konsumieren viel Fernsehen. Wir haben unseren Besitz vervielfacht und unsere Werte reduziert. Wir haben unser Leben um Jahre verlängert, aber unsere Jahre nicht mit Leben gefüllt. Wir haben den Weltraum bezwungen, aber nicht unseren inneren Raum. Wir beherrschen das Atom, nicht aber unsere Vorurteile. Wir planen mehr, vollenden aber weniger. Wir lernen zu hasten, aber nicht zu warten. Wir erfinden immer mehr Computer, die immer mehr Informationen tragen und verarbeiten, aber wir sprechen weniger miteinander. Dies sind die Zeiten von Fast Food und langsamer Verdauung. Großen Männern und kleinen Charakteren. Gewaltigem Profit und belanglosen Beziehungen. Die Zeiten doppelter Einkommen und steigender Scheidungsquoten. Fantastisch eingerichteter Häuser, aber zerbrochener Heime. Es ist eine Zeit, in der das Schaufenster voll, aber das Lager leer ist. Wir können gerne hinterher über diesen Text streiten. Er weist aber darauf hin, dass wir Menschen oft etwas anderes suchen, als wir wirklich brauchen. Und dass es in dieser Hinsicht geradezu gut ist, wenn unsere fehlgeleitete Suche gar nicht zum Ziel kommt. Beim letzten Mal haben wir uns angeguckt, wie Gott dem Volk Israel in der Wüste Wasser gegeben hat. Sie hatten Durst. Und haben dabei Wichtiges über das Leben und über Gott lernen können. Damit geht es heute weiter. Im nächsten Teil unserer Predigtreihe sind nun die Essensvorräte des Volkes Israel aufgebraucht und das Volk bekommt Hunger. Unser Thema heute, frei nach der McDonald's-Werbung, wir hatten es schon mal beim Brunch, aber da in anderer Weise, wenn du Hunger hast. Ich stelle kurz den Fahrplan vor. Erstens, Gott ist für dich da. Zweitens, Gott gibt dir genug. Drittens, Gott sucht dein Vertrauen. Gott ist für dich da. Ich lese ein paar Verse und erzähle noch ein paar. Von Elim brachen sie auf. Da waren sie letztes Mal ja gelagert. Da gab es genug Wasser. Und die ganze Gemeinde der Israeliten kam in die Wüste Sin, die zwischen Elim und Sinai liegt. Am 15. Tage des zweiten Monats, nachdem sie von Ägypten ausgezogen waren. Sie waren jetzt einen Monat unterwegs. Und es murrte die ganze Gemeinde der Israeliten gegen Mose und Aaron in der Wüste. Und die Israeliten sprachen, wollte Gott, wir wären in Ägypten gestorben, durch des Herrn Hand, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und hatten Brot die Fülle zu essen. Denn ihr habt uns dazu herausgeführt in diese Wüste, dass ihr diese ganze Gemeinde am Hunger sterben lasst. Früher war alles besser. Da haben sie zwar geschrien vor lauter schwerer Arbeit, wenig Essen, vor allem überhaupt keine Zeit mehr, um irgendwas von beiden noch genießen zu können. Aber jetzt war alles gut. Und da wir gerade mal Hunger haben, geht es uns schlecht. Und das, was wir im Moment fühlen, man denkt ja fast, das sind 3500 Jahre her, aber als wäre es heute geschrieben. Und da wir uns gerade mal schlecht fühlen, geht es uns auch schlecht. Ist doch völlig klar. Wie sollte es uns denn anders gehen, als es uns gerade vorkommt? Eine andere Wirklichkeit als unsere gibt es ja nicht. Und dann spricht Gott mit Mose. Siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen. Und das Volk soll dahin gehen und es täglich sammeln. Und erklärt es noch, damit ich es prüfe, ob es in meinem Gesetz wandle oder nicht. Das ist interessant. Gott wird Brot geben. Und zwar, um zu gucken, wie das Volk sich jetzt verhält, ob es denn dem, was Gott ihm gesagt hat, auch folgen wird. Und hatten wir das ja schon öfter. Gott muss das nicht erst wissen. Gott muss das Volk nicht prüfen, damit ihm deutlich wird, wie sie sich wohl verhalten. Nein, es soll uns Menschen deutlich werden, wie wir sind, wenn es eng wird. Das hatten wir beim letzten Mal schon. Solange es uns gut geht, funktioniert das meiste ja. Man ist nett und freundlich, ne? Solange du freundlich zu mir bist, was habe ich denn für einen Grund, dich anzupflaumen? Die Frage ist, wenn es uns schlecht geht, wie bist du dann? Und am sechsten Tag wird dann erklärt, wird doppelt so viel da sein. Sowas, es wird einfach doppelt so viel sein, weil dann am siebten der Sabbat kommt. Kommen wir später nochmal drauf. Mose und Aaron erklären das dem Volk und machen ihm deutlich, jetzt wird Gott euch zeigen, dass er euch aus Ägyptenland geführt hat und ihr werdet sehen, wie großartig er ist. Denn ihr habt jetzt euch gar nicht bei uns beschwert eigentlich. Ja, euer Murren, das ist so ein misstrauisches Geklage, Rumgemotze. Ja, das alles kaputt macht. Das gilt gar nicht uns, sagen die beiden. Das gilt eigentlich Gott. Ich höre das ja immer wieder mal. Manche Leute meinen ja, sagen ja gar nicht Gott, weil sie das gar nicht wollen. Dann ist eben das Leben ungerecht. Oder Murphys Gesetz. Es kommt immer alles schlechter. Dabei sagt Murphys Gesetz das gar nicht. Murphys Gesetz sagt, es ist alles möglich. Es könnte alles passieren. Aber wir nehmen nur raus, es kommt immer so schlecht, wie man sich's vorstellen könnte oder noch schlechter. Ja. Ach, man hat mir übel mitgespielt und so. Die Klagen über das Leben und über die Schwere des Lebens sind gar nicht an Gott gerichtet. Und doch ist er eigentlich der Adressat. Denn er ist dafür verantwortlich, dass wir leben. Spannend. Und nun macht Gott das nicht so, wir hatten das jetzt ja schon öfter, dass das Volk einfach auf grünem Wege dorthin marschiert und links und rechts immer genügend da ist, was man so alles braucht. Nein, es geht durch die Wüste. Haben wir uns doch ganz anders vorgestellt. So schön bei Sonnenschein oder Kerzenschein oder wie auch immer. Als Aaron noch mit dem Volk redete, wandten sie sich zur Wüste hin und siehe, die Herrlichkeit des Herrn erschien in der Wolke. Die Wolke, immer wieder, ist Zeichen davon, dass Gott da ist. Und der Herr sprach zu Mose, ich habe das Murren der Israeliten gehört. Sage ihnen, gegen Abend sollt ihr Fleisch zu essen haben und am Morgen von Brot satt werden und sollt inne werden, also innerlich begreifen, nicht nur irgendwie mal kurz sagen, nicht nur mit dem Munde bekennen, sondern innerlich begreifen, dass ich Jahweh euer Gott bin. Es ist doch schon verrückt, finde ich, wenn man jetzt mal die Augen von der Erschwernis des Weges gerade mal wegnimmt. Nachvollziehbar, wenn das Volk Hunger hat, dass es ihm nicht gut geht. Die Frustrationstoleranz könnte ja ein bisschen größer sein, würde man in der Psychologie sagen. Ja, dass man nicht sofort wieder anfängt rumzumeckern. Das ist ja nicht nur, ach Mose, wir haben wieder nicht genug, sondern ja, ihr wollt doch bloß, dass wir hier sterben. Ja, kenne ich sonst von Kindern. Manchmal benehmen wir Erwachsene uns wie Kinder. Eigentlich ist es beim Volk kaum anders zu beobachten. Aber ohne Vorwurf geht Gott hier auf die Klage ein. Und dann taucht er auch noch auf, nicht in seiner Gestalt, wie er sie hat, wäre ja in der Welt gar nicht fassbar, sondern er zeigt sich in seiner Großartigkeit. Das Zeichen dafür ist diese Wolke. Gott ist für dich da. Ist das nicht verrückt? Du hast Hunger und alles sieht aus, als wäre Gott weg. Ja, das erscheint ja dem Zeitgenossen heutzutage sowieso so. Gott ist doch sowieso nicht da. Wir können alles erklären. Den Erdursprung halte ich ja für Quatsch als Naturwissenschaftler, dass man das erklären könnte, aber gut. Wir können auch erklären, wo der Wind herkommt und so. Ja, wir brauchen ja gar keinen Gott mehr. Ja, wer redet denn davon, dass man für irgendwelche Erklärungen Gott bräuchte? Es scheint so, als ist er weg. Und dieser Eindruck bleibt bei uns doch so oft stehen. Wir sehen ja nichts von ihm. Die Dinge laufen gerade nicht, wie wir wollen. Jetzt kann man sich fragen, welcher Gott ist eigentlich weg? Der das immer so macht, wie wir wollen, das sind wir aber die Einzigen. Schön, wenn wir an dieser Stelle endlich mal aus dem Blickfeld rücken. Das wäre sehr gesund. Wenn wir einfach mal merken, der Gott, den du bisher vergöttert hast, nämlich du selber, den gibt's gar nicht. Den du dir an den Himmel malst, ja, der funktionieren müsste. Ja, und wenn er nicht funktioniert, mache ich es über meinen Eltern zu Hause, dann motze ich eben. Dieser Gott ist nicht da. Super. Man kann uns ja geradezu gratulieren, dass es diesen Gott nicht gibt. Und dann taucht einfach mal der wirkliche Gott auf und gibt ihnen, was sie brauchen. Das Volk spricht ja wieder davon, sie hatten es in Ägypten ja so gut. Genug zu essen, die Arbeit war eigentlich auch gar nicht schlimm. Tja, alles wieder vergessen, warum Gott sie überhaupt rausgeführt hat. Da hat Gott sie aus Ägypten geholt. Und wir hatten es letztes Mal schon mal. Und jetzt ist er damit beschäftigt, Ägypten aus ihnen rauszuholen. Man hat sich doch an die Versklavung so gewöhnt. Immer ich. Immer alles, was ich will, muss gleich her. Ja, hat man sich doch so dran gewöhnt. Da kann man ja Gott kennen und macht immer noch so weiter. Ist das nicht verrückt? Die alten Götter rufen. Und was macht Gott? Seine Antwort ist, da bin ich. Die anderen Götter kannst vergessen, hast du ja hoffentlich jetzt gemerkt. Ich bin da. Wenn du Hunger hast, ist Gott da. Der guckt nicht zu, auch wenn alles so aussieht, sondern er ist für dich da. Ganz verrückt ist, dass das Volk später genau diese Vorwürfe erleben wird, die sie hier machen. Diese Generation, die hier das Wort führt, wird tatsächlich in der Wüste sterben. Das ist erschreckend. Allerdings nicht, weil Gott irgendwas schiefgegangen wäre, weil Gott nicht für sie da gewesen wäre oder so, sondern weil sie ihm das einfach nicht glauben wollten. Ja, sie pflegen diese Vorwürfe von Anfang bis Ende und am Ende bleibt nur das Ende. Sie sprechen hier eine Prophezeiung aus, die sie sich selber erfüllen werden. Es ist verrückt. Hier beim Volk Israel, es ist ja uns zur Warnung geschrieben, wird uns im Neuen Testament mitgeteilt, damit wir durchaus auch den anderen Weg jetzt finden. Nämlich den zu sehen, dass Gott da ist, wenn du Hunger hast. Du hast Hunger, ja, aber Gott ist da. Und er gibt ihnen dann auch, was sie handgreiflich brauchen. Darum geht's als zweites. Gott gibt dir genug. Und am Abend kamen Wachteln herauf und bedeckten das Lager. Und am Morgen lag Tau rings um das Lager. Und unter dem Tau gab's dann so eine süßliche Masse. Die Israeliten sprachen untereinander, Mann, hu, was ist das? Denn sie wussten nicht, was es war. Mose aber sprach zu ihnen, es ist das Brot, das euch der Herr zu essen gegeben hat. Das ist aber, was der Herr geboten hat. Ein jeder sammle, so viel er zum Essen braucht. Einen Krug voll für jeden nach der Zahl der Leute in seinem Zelte. Es kann sich hier wieder, wie bei anderen Dingen, die wir schon beobachten, es könnte sich um Naturerscheinungen handeln. Sowohl bei dieser süßlichen Masse, als auch bei den Wachteln, die da langflogen. Interessant ist ja nur, die fliegen genau dann da lang, wann Gott sie braucht. Und diese Masse kommt 40 Jahre lang genau dahin, wo das Volk ist. Schon interessant. Und dann ist das hier auch so wie in unserem Leben. Wer muss jetzt eigentlich unterscheiden, was davon ohnehin geschehen wäre und was davon Gott jetzt einfach mal spontan gemacht hat, indem er vielleicht die Naturgesetze außer Kraft setzt? Das hat er manchmal gar nicht nötig, um ein Wunder zu tun, um dir zu geben, was du brauchst. Entscheidend ist hier, jeder sollte sammeln, also so viel wie seine Familie braucht, einen Krug voll. Und dann wird beschrieben, und als man es nachmaß, hatte der nicht mehr, der viel gesammelt hatte, und der nicht weniger, der wenig gesammelt hatte. Es war genau genug. Gott gibt genug. Und sie sollten nichts übrig lassen, weil Gott auch morgen genug geben wird. Gott wieder, ne? Hat er wieder keine Ahnung. Gehen ja denn manche doch sammeln, ne? Weil Gott ja schlichtweg, der versteht ja die Sache nicht richtig. Wir müssen uns ja schon selber darum kümmern, dass wir es kriegen. Ja? Tja, gehen sie sammeln. Nichts ist da. Das war dann beim Sabbat. Sie lassen doch etwas übrig. Verfault das Zeug. Tja. Und das ist hier ganz wichtig für uns. Wir leben von Versprechen, ihr Lieben, von dem, was Gott uns sagt. Und nicht von dem, was wir meinen, was alles so sein müsste und was wir für richtig halten. Gott beteiligt das Volk an der Nahrung. Sie sollen sammeln. Er sorgt dafür, dass sie genug haben. Gott gibt uns täglich, was wir brauchen. Das erinnert mich glatt an die Dinge, die Jesus gesagt hat. Sorgt euch nicht darum, was sollen wir essen und was sollen wir trinken. Guckt euch doch mal die Tiere an. Es gibt welche, die sorgen überhaupt nichts vor und selber produzieren tun die auch nichts. Und Gott versorgt sie doch. Mensch, ihr Menschen seid doch für Gott noch viel mehr. Es geht hier um die Lebensausrichtung. Gebe ich mich zufrieden mit dem, was Gott mir gibt? Mir hat Gott auch noch nie einen Porsche vor die Tür gestellt. Könnte ich jetzt anfangen zu jammern und sagen, der sorgt nicht für mich. Es kann ja auch sein, dass man manchmal wirklich eng durch muss. Und trotzdem gibt Gott, was wir brauchen. Das ist ja auch das Spannende bei Psalm 23, diesem berühmten Worten vom König David. Die hat er ja geschrieben, weil er es erlebt hat. Und die sind geschrieben, damit wir sie im Leben täglich buchstabieren. Der Herr ist mein Hirte. Mir mangelt nichts. Na klar gibt es in unserem Leben einen Mangel. Die Frage ist nur, was brauchen wir eigentlich wirklich? Und in unserem Land kommt es uns doch aus den Ohren fast schon wieder raus. Den meisten jedenfalls. Deswegen sind ja die Erscheinungen in dem Text vom Anfang so, weil wir uns völlig aufs Falsche konzentrieren. Und darauf bringt Jesus uns dann wieder zurück und sagt, Leute, ihr lebt doch nicht dafür, dass ihr viel sammelt und viel anhäuft. Ja? Sucht täglich danach, was Gott will in eurem Leben und in dieser Welt. Dann wird euch das alles zufallen. Das ist wie beim Volk Israel. Da fiel es dann einfach. Ich sage den Satz ja so gerne, Zufall ist das, was uns zufällt. Die Frage ist nur, wer hat geworfen? Beim Rückblick auf diese Wüstenwanderung, die wir im 5. Buch Mose in den ersten Kapiteln lesen können, wird das so beschrieben. Er demütigte dich, also zeigte dir, wer du wirklich bist, und ließ dich hungern und speiste dich mit Manna, das du und deine Väter nie gekannt hatten. auf dass er dir kundtäte, dass der Mensch nicht lebt vom Brot allein, sondern von allem, was aus dem Mund Gottes geht. Ja, es kann sein, dass wir bei vollen Tellern an Unterernährung leiden, weil wir uns von Gott nicht mit dem beschenken lassen, was wir wirklich brauchen. Das kann im ganzen Leben so gehen, sagt Jesus. Wenn du dich nicht darauf konzentrierst, was Gott wichtig ist in dieser Welt, dann wirst du dich mit lauter Unwichtigem beschäftigen müssen. Dann kannst du auch an Verfettung nachher sterben. Ja, oder an Verhungern, weil du dich nicht ernähren lässt. Aber Jesus selber sagte von sich, und er war ja nun der Mensch schlechthin, meine Nahrung ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Das verpackt er alles da in diesem Text von Matthäus 6, wo er davon spricht, Mensch, Gott sorgt doch auch für die Tiere, die tun doch gar nichts dafür. Nun glaub ihm doch auch, dass er für dich sorgt. Auch in deiner Lage jetzt, wo es dir mangelt. Manchmal sind es ja bloß unsere Wünsche nach irgendwas, die uns das Leben schwer machen, weil wir uns vielleicht verrennen mit irgendwelchen falschen Vorstellungen. Manchmal kann es wirklich sein, dass es uns an etwas mangelt. Und nun verspricht Gott dir, ich werde mich um diesen Mangel kümmern. Motz doch bitte nicht rum, sondern besprich das doch mit mir. Und dann will Gott uns vielleicht auch zeigen, wo wir uns auf einen falschen Weg begeben haben. Und vielleicht auch deshalb hungern. Aber Gott gibt genug, das wird hier deutlich. Und das nimmt Jesus auf im Neuen Testament für alle, die ihm heute glauben. Und er legt es darauf an, dass wir ihm das glauben, da, gerade in dem Moment, wo es anders scheint. Gerade wenn wir Hunger haben, wenn du Hunger hast, gerade dann gilt es, das zu glauben. So wollte Gott ja prüfen und dem Volk zeigen, ob es eigentlich überhaupt ihm vertraut und in seinen Geboten lebt, wenn es alles andere besser ist. Möglich scheint, als genau das zu tun, was Gott gesagt hat. Dann kommt es drauf an. Du brauchst Gebote nicht, wenn es sowieso naheliegend scheint. Dann braucht dir Gott nicht sagen, was wichtig ist. Das brauchst du dann, wenn du den Eindruck hast, das geht nicht. Das ist spannend. Ja? Die Begründung, warum heute Menschen Gottes Gebote in den Wind schießen, sind laufend. Ja, das geht nicht, der hat ja keine Ahnung, das kann man in dieser Zeit gar nicht machen, völlig unzeitgemäß und so. Ja, ihr Lieben, natürlich ist das unzeitgemäß. Was ist denn zeitgemäß? Zeitgemäß ist, dass Menschen gegen Gott klagen und ihm sagen, du machst das alles falsch mit mir. Das ist zeitgemäß. War schon immer zeitgemäß. Das ist auch sogar unzeitlich oder zeitlos, würde man sagen. Ja, zeitgemäß wäre es, in der Zeit, die du auf dieser Erde hast, dein Vertrauen auf Gott zu setzen, darum geht es als drittes. Huch, habe ich das noch gar nicht weitergemacht? Ach so, okay, dann habe ich euch das Bild da. Genau, Gott ist für dich da, kannst du nochmal hier ernst nehmen, wo auch immer du bist, egal wo du bist, ich bin da, Gott. Genau, habe ich vergessen hier einzubauen. So, Gott sucht dein Vertrauen. Sie sammelten dann am sechsten Tag doppelt so viel Brot, wie Gott es gesagt hatte, weil ja am siebten nicht gesammelt werden sollte. Und dann erzählte man zu Moses. Und er sprach zu ihnen, das ist, was der Herr gesagt hat. Morgen ist Ruhetag, heiliger Sabbat für den Herrn. Was ihr backen wollt, das backt. Und was ihr kochen wollt, das kocht. Ja, also esst mal genug. Gott gibt genug, haut mal rein. Was aber übrig ist, das legt beiseite, dass es aufgehoben werde bis zum nächsten Morgen. Und sie legten beiseite bis zum nächsten Morgen. Und es stank diesmal nicht. Es wurde nicht faulig wie vorher. Sechs Tage lang wurde es faulig. Nein, fünf Tage lang, wenn man zu viel gesammelt hatte, beziehungsweise was übrig ließ. Und am sechsten Tage dann nicht. Es kam noch besser. Am siebten Tage gingen etliche vom Volk hinaus, um zu sammeln. Und fanden nichts. Ja, wie auch. Gott hatte es ja auch gesagt. Und da sprach der Herr zu Mose, wie lange weigert ihr euch, meine Gebote und Weisungen zu halten? Jetzt kommt die Frage. Da denkt der Mensch, na Gott hat ja keine Ahnung. Ich muss das schließlich nach meinen eigenen Vorstellungen hier lösen, jetzt dieses Problem oder diese Frage. Und dann fragt Gott mal, sag mal, wie lange möchtest du jetzt eigentlich noch probieren, dir das Leben auf eigene Faust zu beschaffen? Merkst du nicht mal langsam, dass das nicht geht? Ich würde ja sogar diese irdische Welt, in der wir hier leben, als eine Wüste bezeichnen. Immer wieder tritt Mangel auf. Immer wieder ist nicht genug zu finden. Das, was wir in dieser Welt finden, kann unseren Hunger am Ende nicht stillen. Und das wurde in dem Text am Anfang ja deutlich. Es geht ja viel mehr als darum, dass wir was zu essen haben. Als dass unser Auto schnell genug ist. Als dass wir auch ja mal wieder nach Mallorca fliegen können. Das ist doch gar nicht alles. Es geht doch ums Herz. Wovon wird das Herz satt? Und das wird's, wenn du dir gefallen lässt, was dir von Gott entgegenkommt, dessen Herz für dich brennt. Da kannst du von Menschen so enttäuscht sein in dieser Welt. Und ich wünsche dir, dass du von Menschen schon mal richtig enttäuscht warst. Denn alles andere wäre ein Trugschluss, auf die kannst du dein Leben nicht stützen. So wichtig wir füreinander sind. So wichtig wir füreinander sind. Aber wir können unser Leben nicht auf Menschen stützen, ihr Lieben. Ihr Geliebten, müsste man sagen. Wörtlich. Und dann spricht Gott auch noch mit Mose. Mose spricht mit dem Volk, was Gott ihm gesagt hat. Das ist, was der Herr geboten hat. Fülle einen Krug davon, um es aufzubewahren vor eure Nachkommen, auf dass man sehe das Brot, mit dem ich euch gespeist habe in der Wüste, als ich euch aus Ägyptenland führte. Und jetzt merkt man, das, was hier mit dem Brot geschieht, ist nur ein Sinnbild. Es geht darum, dass Gott dich ernährt, umfassend. Und jetzt sollen wir das Vertrauen auf ihn dabei lernen? Darin, dass wir täglich sammeln. Jesus sagt, sorgt nicht für morgen. Es reicht schon, dass jeder Tag so mühsam ist. Gott wird heute für euch sorgen. Du musst nicht wissen, auch wenn wir wissen, was wir übermorgen essen, aber es ist nicht nötig bei Gott. Im Gegenteil, das sorgt ja eher dafür, dass wir nach lauter unsinnigem Kram uns ausstrecken. Also im täglichen Sammeln, nicht schon für den nächsten Tag, sondern heute. Dann im Sabbat, dass du 6 Tage arbeitest und an einem Tag die Gemeinschaft mit Gott suchst und ausruhst. Sagte der alte Prediger, der dann pensioniert wurde, als ich wegging aus der Gemeinde, wo ich Jesus kennengelernt habe. Der sagte, unser Volk wird noch sehen, was es davon hat, 7 Tage in der Woche zu arbeiten. Die Krankenkassen sehen es schon. Man kann ständig lesen, dass die Burnout-Zahlen steigen, die psychischen Erkrankungen steigen, die Therapiestunden steigen, die Krankenzahlen steigen. Ja, jeder Chef wird darum wissen. Wir werden noch sehen, was wir davon haben. Oder wir werden sehen, was wir davon haben, Gott zu vertrauen. Und zu sagen, ich muss am 7. Tag nicht das erledigen, was ich in den ersten 6 nicht geschafft habe. Auch zu Hause nicht. So ist das mit dem Sabbat gedacht. Der 7. Tag ist nicht dazu da, den Dachboden auszubauen. Ist interessant, denn wir haben das auch in unserer Christenheit weitgehend vergessen. Es geht hier nicht um ein Gesetz, das man erfüllen müsste, um bei Gott anzukommen. Es geht um das, was Gott uns sagt, weil wir von ihm geliebt sind. Und er das Beste für uns will. Und er sagt, so funktioniert diese Welt. Und so funktionierst du. Weißt du warum? Weil ich so bin. Ich habe auch am 7. Tag geruht, sagt Gott. Deshalb bilde dir doch nicht ein, dass du mehr kannst als ich. Aber nein. Wir hecheln uns lieber die Zunge aus dem Hals. Machen hier noch mit und da noch mit und planen alles Mögliche. Und wenn wir Pause haben, gucken wir aufs Telefon. Bloß nicht mehr nachdenken, bloß keine Ruhe, bloß keine Langeweile. Dabei macht Langeweile so kreativ. Ohne Langeweile gibt es quasi keine Kreativität. Bloß keinem mehr zuhören, das ist Zeitverschwendung. Der redet mir nur eine Blase ans Ohr. Schon die Redeweise wie wir darüber reden, was andere Menschen tun. Der hat mir eine Blase ans Ohr geredet. Ja, was soll das denn? Was ist das denn für ein abwertendes Gerede? Da hast du die Gelegenheit, ein Ebenbild Gottes zu treffen, das dir aus seinem Herzen etwas weitergibt. Und wir tun so, als wäre es die Zeit nicht wert. Lieber sitzen wir vorm Computer. Na, der macht ja auch eigentlich das, was wir machen. Und wenn er ein Problem hat, weiß ja theoretisch jeder, es liegt eigentlich am User und nicht am Computer. Ja, der spurt wenigstens. Ja, deswegen können wir ja auch mitunter so wenig mit Gott anfangen. Man kann sich ja mal fragen, wie viel Raum hat das Gespräch mit Gott eigentlich? Ja, der spurt auch nicht. Ist mühsam, mit dem zu reden. Der macht nicht, was ich will. Der antwortet nicht so, wie ich es haben will. Da spare ich mir das doch gleich. Ist Zeitverschwendung. Es gibt ja so berühmte letzte Worte. Die letzten Worte des Menschen sind, die Gemeinschaft mit Gott ist Zeitverschwendung. Und dann verschwindet er in der Kiste. Und Gott ist der Letzte, der übrig bleibt. Wer hat da seine Zeit verschwendet? Und dann sollen sie noch was in den Krug tun von diesem Manna, um sich daran zu erinnern, was Gott getan hat, was Gott tun will, wenn du Hunger hast. Er hat es nicht vorher schon getan. Das lag da nicht, das ganze Manna und die Wachteln alle schön, so nach dem Motto, iss mich doch bitte, als sie da ankamen, ja, als die Vorräte noch da waren, als sie noch die Taschen voll hatten, ach ja, ist schon wieder ein bisschen Platz, können wir noch was reinsammeln. So machen wir das und werden ganz unzufrieden, wenn wir nicht noch irgendwas in die Tasche stopfen können. Ja, so dass wir aufpassen müssen, dass es nicht rausfällt. Nein, das kommt dann, wenn du Hunger hast, was du brauchst. Nicht im Voraus. Dass wir es alles schon im Voraus haben bei uns, ich finde, man muss das immer mal wieder betrachten. Das sorgt doch dafür, dass wir schon längst die Prioritäten aus dem Blick verloren haben, um die es in dieser Welt wirklich geht. Ja, nicht die Menschen, die viel haben, sind großzügig. Nein, die sind geizig, Menschen, die viel haben. Die, die wenig haben, werden vielleicht großzügig. Vielleicht wissen die noch mehr, wie man es brauchen könnte und haben deshalb mehr ein Herz für den anderen. Vergessen wir über den Überfluss vielleicht, wie dringend andere das brauchen könnten? Man könnte noch lauter Fragen stellen jetzt, wenn man sie dann selber überhaupt aushält. Gott gibt ihnen genau das, was sie brauchen. Es wird ihnen aus den Ohren noch wieder rauskommen. 40 Jahre lang dieses süße Zeug. Ja, aber es ist die Nahrung in der Wüste. Und C.S. Lewis hat das mal ausgedrückt. Vielleicht sind diese irdischen Dinge, oder man könnte auch fast sagen, wahrscheinlich, ja gar nicht dazu da, dass sie den Hunger stillen. Sie sollen uns vielleicht Appetit machen auf das, was kommt. Das macht dann Jesus deutlich und nimmt das auf. Einmal, als er 5000 Männer satt gemacht hat, da wollen sie ihn alle zum Brotkönig machen, weil er so schön für sie sorgt. Und dann sagt er, wisst ihr, das wahre Brot, das Gott vom Himmel gibt, bin ich. Wer mich isst, mein Fleisch isst und mein Blut trinkt. Damit spielt er natürlich aufs Abendmahl an. Er gibt sein Leben für uns. Er vergießt sein Blut für uns. Und das zu essen, das glaubend in sich aufzunehmen, sorgt dafür, dass du nicht nur in dieser Welt leben kannst, sondern in Ewigkeit. Weil dir da entgegenkommt, dass Gottes Herz für dich schlägt und dass er für dich da ist. Das kann man besser nicht zeigen, als dass einer sein Leben für dich gibt. Weil uns da entgegenkommt, dass Gott dir das gibt, was er braucht, was du brauchst. Weil dir da entgegenkommt, dass der Sinn deines Lebens, der Grund, warum du überhaupt da bist, darin besteht, dass Gott dich haben wollte, damit du in Gemeinschaft mit ihm lebst und nicht dich abstrampelst mit all deinen ganzen Bemühungen und Beschäftigungen, ja, und der ganzen Arbeit und der ganzen Karriere und das ganze, mit dem ganzen Geld, das du noch scheffeln musst, ja, und dabei vergisst, wofür das alles da ist. Und die Lebensmittel zur Lebensmitte machst. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben. Und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage, sagt Jesus. Wisst ihr, warum wir in der Wüste leben? Damit wir immer wieder merken, diese Welt ist nicht das Letzte. Und Jesus streckt sich in unserem Leben danach aus, dass wir ihm vertrauen lernen, dass er uns täglich gibt, was wir brauchen, und dass er uns zutiefst bis in Ewigkeit gibt und dass er es selber ist, was wir brauchen. Wir brauchen keine vollen Schaufenster. Es ist nicht wichtig, was wir darstellen, auch wenn das in unserer Welt heute alles zählt. Es ist wichtig, was wir im Lager haben. Ja, was drinnen zu finden ist. Was da ist, wenn man mal an der Fassade kratzt. Oder wenn sie umfällt, weil in deinem Leben Dinge passieren, mit denen du nicht nur nie gerechnet hast, sondern die dir wirklich den Boden unter den Füßen wegziehen. Dann muss was da sein. Und das möchte Gott dir schenken. Wenn du Hunger hast, ist Gott ganz in der Nähe und für dich da. Gib Gott dir, was du brauchst. Will er dich bewegen, ihm ganz zu vertrauen? Jesus ist die Nahrung, von der du ewig leben kannst. Da kann man nur sagen, so ist es. Amen.